wo es heißt, oh wie lieblich ist und fein, in dem Herrn vereint zu sein und im trauten Bruderkreis oder auch Schwesternkreis, ihm zu bringen Lob und Preis. Und dann heißt es weiter in der nächsten Strophe, eines fasst das andere an, alle stehen für einen Mann und aus einem Munde geht voller Inbrunst ihr Gebet. Alle rühmen Jesu Huld, seine Langmut und Geduld, seines Mutterherzens treu, wie sie jeden Morgen neu. Ein wunderschönes Erlebnis, wenn ein Mensch, der zum Glauben gefunden hat, der die Befreiung aus Schuld und Sünde erlebt hat, jetzt mit anderen Geschwistern dieses teilt und in Harmonie unsere Gottesdienste feiert. Und jetzt steht Petrus vor der Tür und da heißt es im Vers 13, als er aber an der Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Petrus steht draußen vor der Tür des Hauses, vor dem Haus der Maria, in der dieser Gottesdienst, dieser Fürbitte-Gottesdienst stattfand. Und drinnen steht eine Magd. Und heute könnte man vielleicht sagen, ein Saaldiakon. Petrus möchte seinen Geschwistern diese Befreiungsgeschichte erzählen. Er möchte sie Anteil haben lassen an dem, was er die letzten Stunden mit dem Engel erlebt hat. Doch die Tür wird nicht aufgemacht. Die Rode, was so viel heißt wie Rose, hat zwar die Aufgabe als Türhüter, und ich denke, es war auch damals eine wichtige Funktion, denn man wusste nicht, ob Freund oder Feind vor der Tür steht. Ich hatte es heute früh in der Predigt schon erwähnt. Herodes und seine Untergebenen hatten alles in Bewegung gesetzt, um die Gemeinde zu zerstören, um der Gemeinde hart zuzusetzen. Und es ist wichtig und es ist gut, wenn wir auch heute eine zuverlässige Person haben, die diesen Dienst als Saaldiakon in der Begrüßungsaufgabe vor sich nimmt. Oftmals wird das unterschätzt und man meint, ja, die Leute kommen sowieso, ob sie begrüßt werden oder nicht. Ich freue mich über jeden, mit denen ich hier oder auch an anderen Orten in der Gemeinde Gottesdienst feiern kann. Und jetzt kommt das Interessante. Als die Rode an der Stimme erkennt, wer draußen vor der Tür steht, öffnet sie nicht. Dieser Petrus, er steht draußen in der kalten, dunklen Nacht und wird nicht hineingelassen. Jesus sagt in seinem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich hereinlassen. Und ich denke, wir haben in den letzten 2 Jahren, ohne das groß zu kommentieren, so manche Dinge erlebt, wo Geschwister nicht hineingelassen worden sind. Ich finde es auch sehr traurig bei der Tatsache, wenn eine Gemeinde Menschen nicht taufen will, obwohl Gott sie in wunderbarer Weise von Schuld und Sünde befreit hat und sie in die Gemeinde geführt hat. Und manchmal sind es Gründe, die man nicht nachvollziehen kann, die oft aus meiner Sicht nicht wirklich klar und biblisch begründet werden. Und dann gibt es Menschen, die von der Gemeinde her zwar hineingelassen werden in die Räumlichkeiten, aber nicht in der Gemeinschaft wirklich ankommen, nicht wirklich Heimat finden. Das war auch schon zur Zeit Jesu so. Auch als Jesus auf dieser Erde lebte, fand er diesen Zustand, erlebte diesen Zustand und diese Situation. Jesus sagte einmal in Matthäus Kapitel 23, Vers 13, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. In dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu oder auch Sieg der Liebe schreibt Ellen White dazu, Jesus äußerte sich so scharf, weil er im Gegensatz zu seinen Feinden erkannt hatte, dass fromme Heuchelei sowie alle anderen Sünden seinem Volk den Untergang bringen würden. Einerseits ergrimmte er im heiligen Zorn über die Machenschaften Satans, der die jüdischen Oberen offenbar fest im Griff hatte. Andererseits jammerten ihn die verblendeten Menschen, denn sie rannten geradewegs ins Verderben. Für mich ein sehr nachdenkliches Zitat, wo wir wirklich auch als Gemeinde manches hinterfragen sollten. Was bitte? Welche Seite muss ich suchen? Die Pharisäer hatten Gottes Gerechtigkeit verworfen und versuchten nach Römer 10, Vers 3 ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Dementsprechend lehrten sie auch andere, es ihnen gleich zu tun. Ihre Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit versperrte den Weg zur Gnade, durch die man zum ewigen Leben kommt. Ich möchte hier bitte nicht verkehrt verstanden werden. Und ich möchte hier auch keine Entscheidungen von Gemeinden oder von Gemeindevorständen in irgendeiner Weise kritisieren. Ich vertrete nicht das Denken, einmal gerettet, immer gerettet. Aber unsere menschliche Gerechtigkeit besteht sehr oft aus Gesetzlichkeit und Selbstrechtfertigung. Gottes Gerechtigkeit dagegen ist Gnade und Wahrheit. Und natürlich freuen wir uns wie die Magd Rode, wenn jemand vor der Tür steht, der eine Befreiung erlebt hatte. So wie hier in unserer Begebenheit. Petrus hatte eine Befreiung erlebt. Er war gerettet worden vor dem Todesurteil des Herodes. Und er möchte jetzt gerne am Gottesdienst teilnehmen. Nehmen wir ihn wirklich auch auf? Oder bleibt er auch vor der Tür stehen? Fühlt er sich bei uns wohl und geborgen? Findet er das zu Hause? Akzeptieren wir es, wenn er noch nicht in allen Punkten unseren Vorstellungen oder unseren Glaubensstand entspricht? Ich denke, uns sollte bewusst sein, dass er manchmal aus einem ganz anderen Umfeld kommt. Auf der einen Seite eine Gemeinde, die letzten 4, 5 Tage gebetet hat, Tag und Nacht Fürbittegebetsgottesdienste abgehalten hat. Auf der anderen Seite ein Petrus, der die letzten 5 Tage im Gefängnis verbracht hatte, ohne Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die er hatte mit den römischen Soldaten, das war nicht das, was ihn wirklich weiterhalf. Und auch das ist mir in den letzten Jahren als Gemeindeleiter immer mehr bewusst geworden, dass ich mich einfach auch mal ein Stück in die Person hineinversetze, der ich das letzte Jahr Taufunterricht gegeben habe. Und so ist das, wenn dann plötzlich jemand vor der Tür steht und um Einlass bittet, dann ist die Gemeinde dieser Herausforderung nicht gewachsen. Ich könnte euch dazu viele, viele Begebenheiten erzählen. Da kam mal ein Glaubensfreund zu uns in die Gemeinde am Sabbat früh mit einem ausgewaschenen T-Shirt, mit einer kurzen, befleckten Hose und Badelatschen. Ja, wenn er so reinkommt, hat man sicherlich nicht unbedingt im ersten Augenblick das Gefühl von Gottesdienstatmosphäre. Und so war es auch. Einige unserer Geschwister hatten gewaltige Probleme. Ich fragte ihn dann nach dem Gottesdienst, ob er gerne wiederkommen würde. Ich würde mich riesig freuen. Und dann sagte ich zu ihm, und ich würde mich freuen, wenn du das anziehst, als würdest du ein Vorstellungsgespräch haben bei deinem neuen Arbeitgeber. Weil Gott möchte dein neuer Arbeitgeber sein. Er möchte dir einen Auftrag geben. Der möchte dich in seinen Dienst nehmen. Und deshalb solltest du vielleicht überlegen, wie du das nächste Mal kommst. Inzwischen kommt er auch wieder und hat einen feinen Anzug an, polierte Schuhe, eine Krawatte. Und einige sagen zu mir, was ist mit dem passiert? Sein Name ist Philipp. Ich sage, ich weiß nicht, was mit Philipp passiert ist. Aber sicher möchte er eine Anstellung von Gott haben. Ja, wen lassen wir in unsere Gottesdienste, in unsere Räume, in unsere Versammlungen? Mal so ganz nebenbei, da gibt es wirklich renommierte Verkündiger. Die stehen auch sinnbildlich vor der Gemeinde und möchten dort predigen. Aber das Predigen wird ihnen nicht gestattet. nicht erlaubt. Bei uns in der Vereinigung seit vielen Jahren schon eine traurige Tatsache, wo ich mich frage, was passt da nicht? Warum lässt man diese Leute nicht herein, damit sie gute Botschaft verkündigen? Und eigentlich etwas anderes wollte der Petrus in diesem Augenblick auch nicht. Er wollte seiner Gemeinde die frohe Botschaft von seiner Befreiung aus dem Gefängnis verkündigen. Nun aber nochmal zurück zu unserer Begebenheit. Sie geht ja wieder in den Gottesdienst oder in die Versammlung und die Leute fragen sie, wer denn draußen steht. Und die Gläubigen, die vielleicht gerade darum beten, dass Gott eingreift und Petrus befreit, sagt, draußen vor der Tür steht Petrus. Ganz aufgeregt, ganz außer sich. Petrus steht vor der Tür. Und jetzt frage ich mich, wie die Geschwister, wie die Gemeinde auf diese Äußerung der Rode reagiert. Sie sagen zu ihr, du bist von Sinnen. Oder du bist nicht bei Sinnen. Also, wie auch immer. Du kannst doch nicht solch einen Unsinn erzählen. Und dann frage ich mich, haben die Geschwister überhaupt einen Glauben? Ist da überhaupt ein Glaube vorhanden? Sie beten, dass Petrus befreit wird. Und als die Rote sagt, ja, Petrus ist frei, er ist aus dem Gefängnis freigekommen, er steht draußen vor der Tür, dann wird sie als unzurechnungsfähig bezeichnet. Eigentlich war es doch der besagte Grund ihres anhaltenden Gebetes. Ich denke nicht, dass sie nur aus einem gewissen Pflichtgefühl bei der diese Gebetsgemeinschaft zusammengerufen haben, sondern schon im festen Glauben hofften, dass Gott in dieser Angelegenheit eingreifen wird. Aber an ein Wunder glaubten sie in diesem Augenblick nicht. Ich möchte diesen Geschwistern dieser Gemeinde nichts unterstellen, aber für mich ist das sonderbar, wenn ich für etwas bete und es geschieht und ich dann etwas ungläubig, etwas nachdenklich bin. Ja, diese Frage bewegt mich. Wie wäre das heute, wenn wir als Gemeinde für eine ganz wichtige Sache beten und Gott im Handumdrehen eingreift und wir dann damit überfordert sind. Da erwarten wir Großes von Gott, gehen intensiv ins Gebet und sind dann von Gottes Handeln so überwältigt, weil es unsere Vorstellungen bei Weitem übertrifft und wir damit gar nicht gerechnet haben. Ja, wir dürfen Gott Großes zutrauen, auch heute. Heute im Jahr 2022. Wir dürfen Gott um Wunder bitten und auch heute wird er Wunder tun. Und schließlich, und das ist für mich das Wunderbare, klopft Petrus weiter. Er gibt nicht auf. Er denkt nicht, na gut, wenn sie mich halt hier nicht reinlassen, dann probiere ich es mal bei den Methodisten oder bei den Baptisten. Die Adventisten wollen mich nicht. Nein, er klopft weiter. Er weiß, das ist meine Gemeinde. Das sind die Geschwister, die für mich gebetet haben, die in der Wahrheit stehen. Petrus, der wegen seines Glaubens, ich hatte es auch heute Vormittag schon mal gesagt, nicht zum ersten Mal im Gefängnis saß, wird nun hereingelassen und mit unzähligen Fragen konfrontiert. Immer noch sind sie von dem Wunder fasziniert. Petrus steht leibhaftig vor ihnen. Ihr großer, wunderbarer Gemeindeleiter, ihr großer Evangelist, er wurde durch Gottes Eingreifen frei. Petrus lässt nicht locker. Er möchte mit seinen Geschwistern Gemeinschaft haben. Und so freue ich mich über jeden, der vor der Tür von Adventgemeinden steht und weiter dran bleibt, um hier in den Gemeinden eine Heimat zu finden. So gibt es immer wieder Situationen, in denen gläubige Menschen in ausweglosen Momenten Gottes Beistand und Führung erleben dürfen. Wirklich die Führung, dass Gott sie in seine Gemeinde bringt und in seine Gemeinde führt. So war es auch einmal Paulus, der in wunderbarer Führung seine schiffbrüchige Besatzung auf dem Weg nach Rom mit folgendem Zuspruch ermutigte, indem er sagte: Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Auch das wusste Petrus in gleicher Weise. Ja, die Geschwister waren erstaunt, waren gleichzeitig überglücklich, dass Petrus jetzt in ihrer Mitte war. Die Art und Weise, wie Petrus befreit wurde, entzog sich schlechthin ihren Vorstellungen. So etwas hätten sie niemals in ihren kühnsten Träumen erwartet. Es grenzte regelrecht an Wahnsinn und übersteigt unseren gesunden Menschenverstand. Ja, selbst Petrus brauchte ja eine ganze Weile, um zu begreifen: Ja, ich bin frei. Ich kann dorthin gehen, wo ich will. Diese emotionale Stimmung bei den Geschwistern mitten in der Nacht wird jetzt zum Tumult. Doch Petrus bleibt besonnen. Er weiß, es darf jetzt kein aufsehenerregenden Lärm geben. Hier am Hause der Christen muss es ganz ruhig werden. Und dabei zeigt er weder ein besonnenes besonderes Heldentum, noch spekuliert er auf ein Wunder, indem er meint, naja, wir können jetzt ruhig meine Befreiung hier feiern und mal richtig Party machen. Nein, man darf Gottes unendliche Liebe und Zuneigung und Führung nicht herausfordern. In all seiner Nüchternheit beschwichtigt er die aufgebrachte Gemeinschaft mit einer Handbewegung. So lesen wir es im Vers 17, wo es heißt, Petrus aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte und sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. An einer bestimmten Handbewegung lässt sich manches erkennen. Manche winken, manche wehren ab. Apostel Paulus fordert mit seiner Handbewegung die Gemeinde auf zum Schweigen. Am liebsten hätte Petrus mit seiner Gemeinde an dieser Stelle das Lied gesungen, was wir auch heute früh zur Predigt gesungen haben. Kommt her, ich will erzählen, was Gott an mir getan. Und dann beginnt er und erzählt von seiner unendlich überwältigten, wunderbaren Befreiung. Und dabei beginnt er seine Verkündigung mit dem Bibeltext aus Hiob Kapitel 5, Vers 15, wo es heißt, und er rettet vor dem Schwert, vor ihren Mund und vor der Hand des Starken den Armen. Petrus macht zum wiederholten Male die Erfahrung seiner Errettung deutlich. So wie es auch David im Psalm 35, Vers 10 zum Ausdruck bringt, wo es heißt, alle meine Gebeine werden sagen, Herr, wer ist wie du, der du den Elenden rettest vor dem Stärkeren und den Elenden und Armen vor seinen Räuber. Petrus hatte seine ganze Ausweglosigkeit erkannt. Und er wusste, es gibt nur eine Möglichkeit der Befreiung. Und diese Befreiung geschieht durch Jesus Christus. Für mich ist es immer wieder ein großes Erlebnis, wenn wir in der Gemeinde Taufgottesdienste haben und dann der Programmpunkt kommt, persönliches Zeugnis. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Schweinfurt auch so ist. Ich weiß nicht, ob du auch dein persönliches Zeugnis gegeben hast vor einem Jahr zu deiner Taufe. Mich begeistert das. Das ist für mich viel ermutigender und einprägender als die Taufpredigt. Wenn Menschen unmittelbar vor ihrer Taufhandlung erzählen, wie sie sinnbildlich gesprochen von Fesseln und Süchten der Gebundenheit frei geworden sind, wie Gott sie aus der Gefangenschaft von manchen Dingen befreit hat, was menschlich unmöglich gewesen wäre. Und auch die Bibel ist voll mit Geschichten und Begebenheiten der Befreiung und der Rettung aus der Gefangenschaft. Die Heilige Schrift schildert uns, in welch wunderbarer Weise das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurde. Wie die Juden befreit wurden aus der babylonischen Unterdrückung. Und ich denke, das Wichtigste, was wir in der Bibel finden, ist, wie Jesus Christus durch seinen Kreuzestod auf Golgatha jeden von uns errettet und befreit hat. Petrus, ich glaube, dass auch seine Gemeinde verstanden hat, als Petrus diese Predigt hielt, die ihm wichtig war, dass die Gemeinde wusste, Gott ist viel größer und so allmächtig, dass er jeden aus der Hand des Herodes befreien kann und damit auch aus den Fängen Satans. Als er dann alles berichtet hatte, beendet er seine Ausführung mit den Worten: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Petrus war es wichtig, dass die Gemeindeleitung über die Wundertaten Gottes informiert wurde. Petrus war es wichtig, dass die Gemeinden von diesen Erfahrungen her auferbaut wurden, dass sie davon leben konnten, wie Gottes Eingreifen unter starker Bedrängnis die Gemeinde bewahrt und führt. Ja, die Gemeinde, sie stand unter großer Bedrängnis. Und gerade solche Erfahrungen waren für die Gemeinde wichtig, weiter ihren Weg in die richtige Richtung zu gehen. Und auch heute, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir unsere Erfahrungen erzählen, wo wir erleben, wie Gott uns in manchen brenzlichen Situationen beigestanden hat, wie Gott eingegriffen hat. Und dann frage ich mich noch und uns, warum wird hier besonders Jakobus erwähnt? Bringt ihn Petrus jetzt deshalb in eine besondere Stellung und erwähnt ihn, weil er der leibliche Bruder von Jesus ist? Oder tut es Petrus deshalb, weil er in der Gemeinde eine besondere Stellung hat als ein besonders gesetzestreuer Jude? Aus der Bibel her können wir das nicht entnehmen. Und ich habe auch bei Ellen White bisher dazu nichts gefunden. Doch ich denke, dass Jakobus jetzt in dieses besondere Amt gerufen wurde, weil er mit den ganzen äußeren Umständen sehr vertraut war und weil er genau kannte, wie die Apostel ihren Weg gehen mussten. So war er auch bei dem Apostelkonzil dabei und ergriff dort mehrfach das Wort. So lesen wir es in Apostelgeschichte 15, Vers 13, wo es unter anderem heißt: Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Jakobus, ein Verantwortungsträger der Urgemeinde, der das Apostelkonzil sehr prägte. Ihm schenkte man Gehör. Er brachte mit wichtigen Gedanken und Vorschlägen die Gemeinde voran in der damaligen Zeit. Und es ist auch heute wichtig, dass wir verantwortungsvolle Brüder und Schwestern in die Gemeindeleitung rufen, die mit Besonnenheit und mit Überblick unsere Gemeinden in diesen schwierigen Zeiten führen. Jakobus ermahnte damals seine Geschwister, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes zu sein. Und ich denke, mit Übertragung der Gemeindeführung an den Jakobus hat man eine gute Wahl getroffen. Ja, es ist auch heute wichtig, dass unsere Gemeindevorstände, unsere verantwortlichen Geschwister die Gemeinden aufrufen, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein, praktisch zu werden, im missionarischen Bereich, im sozialen Bereich und in vielen Dingen, die der Gemeinde aufgetragen sind. Und ich freue mich sehr, wie unsere Gemeinde in Stadtroda sich um unsere ukrainischen Geschwister kümmert, die seit Mitte März als Flüchtlinge bei uns in Stadtroda sind. Und wie wir auch immer wieder gute missionarische Aktivitäten planen und durchführen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Jakobus, er stand klar zur Verkündigung unseres auferstandenen Herrn Jesus und führte die Gemeinde nach klaren biblischen Grundsätzen. Petrus hingegen, er zieht sich erst einmal zurück. Und der Lukas hat das auch ganz, ganz diskret ausgedrückt, indem er schreibt, und Petrus ging hinaus und zog an einen anderen Ort, welcher das auch immer war. Man weiß es nicht. Wichtig und klar, rein vom Verstandesgemäß, war, dass Petrus Jerusalem verlassen musste. Der neue Tag brach an, es wurde hell, und in den nächsten Stunden sollte Petrus hingerichtet werden. Einen großen Schauprozess wollte Herodes in Absprache mit der jüdischen Obrigkeit durchführen. Doch Petrus war zu dieser Zeit lange untergetaucht. Lukas verrät uns nicht, wohin er ging, sondern schreibt ganz allgemein, er zog an einen anderen Ort. Bevor offiziell bekannt wurde, dass Petrus aus dem Gefängnis freikam, nicht mehr im Gefängnis saß, verschwindet Petrus ins Nirgendwo, an einen für alle unbekannten Ort. Das ist für mich auch eine wunderbare Zusage, die ich hier übertragen kann auf die Endzeit. Denn ich weiß eins, wenn die Zeit der Verfolgung beginnen wird und man die Sabbat haltenden Christen misshandelt, festnehmen wird und verfolgt oder vielleicht auch umbringen will, dann wird Gott uns einen Ort zeigen, wo wir in Sicherheit sein werden. Einem Ort, der für alle anderen unbekannt ist. Und so gab er damals dem Petrus durch die Führung des Heiligen Geistes die Eingebung, an diesen bestimmten Ort zu gehen, wo er die nächste Zeit in Sicherheit sein wird. Und so wird Gott auch uns, jeden Einzelnen, so führen, dass er uns an einen Ort bringt, wo man uns nicht finden wird, wo wir in Sicherheit sein dürfen, in fester und persönlicher Gemeinschaft mit ihm. Lob, Preis und Dank sei ihm dafür. Amen.